Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Michael Blume ist promovierter Religionswissenschaftler. Er ist Referatsleiter für nichtchristliche Religionen im baden-württembergischen Staatsministerium. Er ist seit einem Jahr der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung, heute Vormittag bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim.
Aktuell 49 bestätigte Tote bei Terroranschlägen auf 2 Moscheen in Neuseeland. Was ist Ihnen spontan durch den Kopf gegangen, als Sie davon gehört haben heute Morgen?
Ja, also ich hatte spontan einen Kälteschauer sozusagen. Ich hatte gerade gepostet, dass ich zu Ihnen in die Sendung komme. Montag erscheint mein neues Buch über Antisemitismus und da habe ich davor gewarnt, dass wir eine neue Phase von Ethnonationalismus haben. Das ging schon mit Anders Breivik los, der quasi sagte, Juden und Muslime sind nur dann gut, wenn sie in ihren Ländern leben. Wenn sie zu uns kommen, dann sind sie eine Bedrohung. Und dass das so schnell geht, dass sich das so schnell ausbreitet und so viele Menschenleben kostet, das ist einfach nur furchtbar.
Also was die Parallelen zu Breivik angeht, ein offenkundig Rechtsradikaler, der möglichst viele Menschen töten wollte, der im Übrigen auch seinen mörderischen Amoklauf gestreamt hat.
Ja, also das ist genau das. Ich meine, man sollte immer noch gucken, was noch alles rauskommt. Aber was wir eben erleben können, das war auch bei Breivik schon so. Er hat das dann zum Beispiel getwittert, sein Manifest. Auch das scheint jetzt wieder der Fall zu sein. Diese Menschen nutzen das Internet. Sie wollen Angst und Schrecken verbreiten. Und sie sagen, dass jede Religion nur in ihrer Region leben darf. Das heißt, wenn Muslime oder Juden in einem anderen Land leben, dann sind sie Invasoren. Und das ist furchtbar.
Also Bewunderung auf der einen Seite von den eigenen Anhängern. Ja. Angst und Schrecken, wie Sie es gesagt haben, natürlich auch von denen, die ganz anders denken. Wie wird die Geschichte ausgehen?
Also das zielt auf Nachahmungstäter. Das heißt, es ist sozusagen, diese Terroristen versuchen gezielt, sich als Teil einer Bewegung zu stilisieren. Das heißt, sehr wichtig jetzt, dass man diese Menschen nicht noch zu Helden hochjazzt, sondern sich um die Opfer kümmert. Das wäre meine dringende Empfehlung.
Alles in Summe letztlich auch ein Indiz dafür, dass wir von der gewünschten und geforderten Toleranz Lichtjahre entfernt sind?
Naja, man kann sagen, natürlich, die allermeisten Menschen leben in Frieden zusammen. Und die Terroristen wollen ja genau das zerstören. Und früher hätten wir gar nicht mitbekommen, was auf der anderen Seite der Weltkugel los ist. Durch die digitalen Medien erfahren wir es jetzt sofort. Also das heißt, eher jetzt noch mehr zusammenhalten, aufeinander zugehen, sich nicht durch die Terroristen gegeneinander ausspielen lassen.
Ist das eine Erfahrung, die Sie auch in Ihrer alltäglichen Arbeit machen, dieses Zusammenstehen und dieses Zusammenhalten?
Absolut. Also ich bin eigentlich immer dann am beruhigtesten, wenn der Hass von allen Seiten kommt, weil man dann weiß, dass man in der Mitte ist. Aber es ist tatsächlich so, dass durch das Internet einfach die Erregung, die Aggressivität enorm zugenommen hat. Da haben Sie überall radikale Gruppen, die aufs Losschlagen warten. Und da weiß eben einer, er braucht es, wenn er das in Neuseeland macht, dann ist es sofort in den USA, sofort in Europa, sofort in der ganzen Welt. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in diese Erregungsspirale reinkommen.
Das für Sie spannendste und möglicherweise auch schwierigste Jahr Ihres Lebens war 2015. Sonderkontingent Nordirak. So hieß diese Hilfsaktion, die Michael Blume verantwortet hat, im Auftrag der baden-württembergischen Landesregierung. Wir gehen zurück ins Jahr 2015. Die Situation, Herr Blume, war die, der IS, der Islamische Staat, hat jesidische Frauen und Mädchen entführt, vergewaltigt, verkauft und der Ministerpräsident stand irgendwann bei Ihnen im Büro.
Ja, es war der Tag vor Weihnachten 2014, 23. Dezember. Wo er mich dann gefragt hat, ob ich bereit wäre, die Leitung zu übernehmen, weil es war klar, entweder wir machen es im Staatsministerium oder es findet nicht statt. Und ich meine, wann wird man im Leben gefragt, ob man 1000 Menschenleben rettet? Und ich habe dann gesagt, ich muss meine Frau fragen. Dann hatten wir natürlich ein gutes Thema für die Weihnachtsfeiertage. Aber sie hat das Gott sei Dank unterstützt und schon im Januar ist es dann losgegangen, ja.
Wie oft waren Sie insgesamt im Nordirak?
13 Mal.
Was waren die schlimmsten Bilder, die Sie mitgebracht haben?
Also zum Beispiel die Tunnel unter dem zerstörten Sinjar. Also wir waren dann, die Kurden haben uns dann auch eingeladen, als das Gebiet zurückerobert wurde. Die Zerstörung, die ganze Stadt war am Boden und ich habe die Massengräber gesehen bei Kojo. Das war natürlich, das wurde noch gekämpft, also es wurde noch geschossen. das waren natürlich schon Momente, wo man dem Bösen ins Auge geguckt hat.
Hätten Sie sich diese Brutalität und diese Barbarei dieses islamischen Staates so vorgestellt?
Ich war davor als Referatsleiter schon mal zuständig gewesen, als es um ein Massengrab am Stuttgarter Flughafen ging von NS-Opfern. Und ich hätte mir nie denken können, dass ich wieder mal an Massengräbern stehe. Aber dieser Hass und Vernichtungswille, den hatten wir natürlich in unserer Geschichte auch. Und das ist ja auch, was das verbindet. Also beides waren sowohl die Nationalsozialisten wie diese radikalen Islamisten Antisemiten. Und dann beschuldigen sie immer auch andere. Roma und Sinti zum Beispiel haben die Nazis vernichtet und die Jesiden eben wurden durch den IS angegriffen.
Es gibt einen Orientalisten und Psychologen, Professor Kizilhan, der mit Ihnen zusammen dann auch immer im Irak war. Und Sie beide standen letztlich auch immer vor einer furchtbaren Entscheidung. Ja. Sie mussten entscheiden, welche Frauen und welche Mädchen man mit nach Baden-Württemberg nimmt und welche dort bleiben müssen.
Ja, wir hatten eine Landesaufnahmeanordnung und hatten also Kriterien. Und wir waren dann immer drei Personen, Professor Kieselhahn, eine Kollegin der Visastelle und ich, und mussten jeden Abend dann natürlich in die Entscheidungen treffen. Und dann haben Sie also 20, 30 Fälle. Und Sie wissen, wenn Sie zu einer Person Ja sagen, bedeutet das Nein zu einer anderen. Also das ist natürlich heftig. Und danach schläft man nicht gut und lernt das Beten. Aber es kommt halt darauf an, möglichst viele Menschen zu retten. Jedes Leben zählt.
Und wie oft hatten Sie mit wirklich schwerst traumatisierten Frauen und Mädchen zu tun?
Natürlich täglich. Also Immer. Wir haben ja nur diejenigen aufgenommen, denen es so schlecht ging und deren Familien zerbrochen waren, dass man ihnen vor Ort nicht mehr helfen konnte. Das heißt sozusagen, wir haben uns auf die konzentriert, die wahrscheinlich zum Großteil heute gar nicht mehr leben würden, die auch keine Chance hatten, irgendwie auf der Balkanroute nach Europa zu kommen. Die hätten das nie geschafft.
Es hat Suizide gegeben, es hat Selbstverbrennungen gegeben, es hat Selbstverstümmelungen gegeben von Frauen, die es nicht anders ausgehalten haben.
Ja, also sehr viele im Irak haben sich viele Menschen dann getötet aus Verzweiflung, auch zum Beispiel Krankenschwestern, die von dem vielen Leid einfach überwältigt waren. Und das muss man sagen, die wir nach Deutschland holen konnten, sind alle am Leben. Wir hatten in dem Moment, wo sie in Deutschland waren, konnten sie neu starten und das ist sozusagen, wenn es manchmal schwer war, musste ich nur daran denken, gerade auch an die Kinder, und dann ging es wieder.
Sie waren insgesamt 13 Mal im Nordirak im Jahr 2015, um diese Aktion voranzubringen, Jesidinnen nach Deutschland, schwerpunktmäßig nach Baden-Württemberg zu holen. Mit wem haben Sie dort eigentlich jeweils verhandelt?
Naja, unsere Partner war die kurdisch-irakische Regierung, die dortige Region. Das waren sozusagen unsere Partnerregion. Und dann galt es natürlich mit dem Hohen Rat der Jesiden, mit Scheichs, mit Stammeschefs und so weiter, dann eben auch dort vor Ort zu verhandeln, dass keiner auf einen schießt. Und das hat ja insgesamt auch geklappt.
Wie nah sind Sie den Verantwortlichen des Islamischen Staates gekommen?
Ja, manchmal auf wenige Kilometer und wie gesagt, in Einzelfällen hat man sich sogar gehört, also haben sie auch geschossen. Wir waren unter Geheimhaltung, das heißt, sie wussten, dass wir da sind, sie wussten nicht, wo wir sind, aber sie hätten natürlich gerne uns in die Finger bekommen, aber es ist ihnen nicht gelungen.
Was waren die gefährlichsten Momente dieser Reisen?
Ja, es gab natürlich Momente, die kritisch waren. Also einmal zum Beispiel kam auch eine Geheimdienstwarnung, dass sie uns suchen, aber sie waren in der falschen Stadt und da galt es dann einfach, Nerven zu bewahren. Wir hatten ein gutes Sicherheitskonzept. Ich will es mal so sagen, als wir dann gelandet sind, als die letzte meiner Mitarbeiterinnen dann ausgestiegen ist, dann bin ich mal umgefallen für 4 Tage, weil dann kam der ganze Stress hoch. Aber während man da drin ist, dann hat man jetzt nicht die Zeit, sich groß Sorgen zu machen.
Wir haben vorhin drüber gesprochen, Sie waren mit dem Psychologen Kizilhan vor Ort.
Ja.
Haben eng mit ihm zusammengearbeitet. Wir hatten ihn, glaube ich, vor 3 Jahren zu Gast und er hat damals erzählt, wie es für ihn war oder wie er diese Kinder und Frauen erlebt hat, die zum Teil auf Marktplätzen in Saudi-Arabien beispielsweise in Käfigen ausgestellt wurden und verkauft wurden.
Ja, ja, es ist also auch, sie wurden getauscht, verlost. Sie galten in der Ideologie des sogenannten Islamischen Staates dann eben als Ware. Man muss aber sagen, das ist zum Beispiel auch Schiiten passiert und wir haben auch einige Christinnen aufgenommen. Das Projekt war ja für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder, nicht nach der Religion, sondern wem ist so Schlimmes widerfahren, und denen haben wir geholfen.
Denen, denen Sie geholfen haben, geht es heute wie gut in Baden-Württemberg?
Also das ist natürlich unterschiedlich. Jeder geht mit Traumata andersrum. Aber insgesamt, vor allem die Kinder, wenn Sie die heute sehen, die können Sie nicht mehr unterscheiden. Die sind bildungshungrig, die wollen leben. Ein kleiner Junge hat mir mal aus Dankeschön, als er mich wiedererkannt hat, auf Deutsch bis 20 gezählt. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, also jeder Mensch ist eine Welt und allein schon die Kinder, jedes Leben ist es einfach wert.
Haben diese jungen Frauen, die ja auch Schreckliches erlebt haben, die zigfach vergewaltigt wurden, haben die es auch geschafft, sich neu zu motivieren für ein neues Leben?
Ja, das bekannteste Beispiel ist ja Nadia Murad, die also da wirklich auch Schlimmstes überlebt hat und einen großen Teil ihrer Familie verloren hat. Sie kommt aus Kojo und sie ist dann an die Öffentlichkeit gegangen, noch während wir im Irak waren, und ist mutig nach New York in den UN-Sicherheitsrat. Und jetzt hat sie ja den Friedensnobelpreis bekommen. Da waren wir im Dezember in Oslo, auch der Ministerpräsident und ich. Und da muss man ganz klar sagen, das sind, für mich sind das Heldinnen.
Haben die es alleine mit sich und für sich geschafft oder haben die auch professionelle psychologische Hilfe in Anspruch genommen?
Also wir haben von Anfang an das angeboten, dass es Psychotherapie gibt, aber häufig ist es so, nach so Traumata wollen die Menschen erst einmal Alltag. Die Kinder möchten in die Schule zum Beispiel. Das hilft ihnen.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Michael Blume, Referatsleiter für nichtchristliche Religionen im baden-württembergischen Staatsministerium. Ein ziemlich komplizierter Titel, der für Ihr Alltagsgeschäft was bedeutet, Herr Blume?
Naja, normalerweise haben religiöse Minderheiten natürlich gegenüber der Religion, die wissen auch nicht unbedingt, was macht ein Staatssekretär. Und natürlich die Politiker wiederum fragen, was macht ein Rabbi oder ein Scheich. Das heißt, es ist eigentlich ganz viel gegenseitiges Übersetzen, Vermitteln, Erklären.
Ja.
Ja, also besuchen, Gespräche führen, Vertrauen aufbauen. Letztlich ist es Vertrauen aufbauen.
Gut, dafür sind Sie zum einen prädestiniert, weil Sie Religionswissenschaften studiert haben. Zum anderen, Sie sind ja auch ein Beispiel für gelebte multireligiöse Toleranz, denn verheiratet sind Sie mit einer Muslima.
Ja. Also im Ethikunterricht damals kennengelernt, ich war noch nicht mal Christ, bin dann erst später Christ geworden und seit über 20 Jahren verheiratet, nie bereut, 3 Kinder. Interreligiöse Dialog kann fruchtbar sein.
Ja, Sie sind das beste Beispiel dafür. Darf ich Sie fragen, wie haben eigentlich die Eltern Ihrer späteren Frau reagiert, als Sie den Heiratsantrag gemacht haben und dann auch noch bekennen mussten, dass Sie Atheist sind?
Ja, ich war immerhin schon auf dem Weg, Christ zu werden, das hat geholfen, aber ich habe die Familie, glaube ich, ein bisschen überrascht, weil ich nach 3,5 Wochen die Hand von Sarah angehalten habe und habe eigentlich den Widerstand so ein bisschen niedergerannt. Und heute wohnen die Schwiegereltern sogar bei uns mit im Haus. Wir haben mehr Generationen wohnen und das funktioniert wunderbar.
Okay, also es gibt diese muslimische, islamische Komponente, es gibt die christliche Komponente. In welchem Geist erziehen Sie Ihre Kinder?
Wir haben unsere Kinder segnen lassen in beiden Religionen. Auch jüdische Freunde waren dabei, Bahai, nicht religiöse. Wenn sie religionsmündig sind, dürfen sie sich entscheiden. Sie lernen beide Feste kennen, beide Religionen. Bei uns wird ständig gefeiert zu Hause. Und die Große ist jetzt evangelisch geworden und der Mittlere macht gerade auch Konfirmation. Also das heißt, die Kinder genießen die Freiheit und entscheiden, was ist für sie der richtige Weg.
Sie haben das auch noch auf etwas breitere Füße gestellt, insofern, als Sie mal mitbegründet haben, eine christlich-islamische Gesellschaft in Stuttgart. Ja. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Naja, wir waren ja sozusagen die Generation, die schon gemeinsam aufgewachsen ist. Also das war das Neue. Wir hatten alle die gleiche Sprache und wenn jemand zu unseren Freunden, Freundinnen gesagt hat, sie können aber gut Deutsch, dann war uns das peinlich, weil wir waren miteinander in der Schule gewesen. Warum sollen die nicht gut Deutsch können? Die gehören dazu. Und das war, glaube ich, das Neue. Also das waren Generationen, Ding, dass eine junge Generation gesagt hat, wir gehören gemeinsam zu diesem Land, egal wo wir herkommen.
Hat es funktioniert oder waren dann die jeweiligen Fraktionen doch zu sehr abgeschottet?
Es gab natürlich Widerstände und es gab zum Beispiel auch Christen und Muslime, die gesagt haben, dann lasst uns das gegen die Juden machen. Und das führte dann wiederum dazu, dass wir auf die jüdische Gemeinde zugegangen sind, weil ich gesagt habe, Dialog macht nicht Sinn, wenn man ihn gegen jemanden führt. Man führt ihn miteinander.
Wenn Sie die jüdischen Gemeinden ansprechen, es gibt nach wie vor Anschläge auf jüdische Einrichtungen, Ihr Thema insofern, als Sie seit einem Jahr der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung sind.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute.
Michael Blume ist der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung. Nicht der einzige in Deutschland, aber ich glaube der erste.
Ja, richtig. Es sind inzwischen in der Mehrzahl der Bundesländer Kolleginnen und Kollegen dazugekommen. Eine Kollegin leider nur, mehrere Kollegen. Aber wir werden langsam mehr. Und ich hoffe, dass auch die neuen Bundesländer und die Stadtstaaten mitziehen.
Ja, was ist Teil Ihres Jobs als Antisemitismusbeauftragter?
Also es ist wahnsinnig viel, ganz viele Einladungen, ein großes Interesse, Informationsinteresse, Öffentlichkeit, jüdische Gemeinden, Kirchen. Dann möchte der Landtag einen Antisemitismusbericht haben zum Sommer hin mit Beschreibung, wie sieht die Lage aus, was können wir tun. Nur ein Beispiel, wir haben 110.000 Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg. Das ist ein Riesending. Aber ich habe ein starkes Team, das hilft.
Wenn Sie es ansprechen, wie sieht die Lage aus? Hat der Antisemitismus auch in Baden-Württemberg zugenommen?
Ja, es ist so, nicht die Zahl der Antisemiten nimmt zu. Da geben die Daten nicht her. Aber was zunimmt, ist die Radikalisierung im Internet. Das heißt, die Leute gab es vorher auch schon, aber durch das Internet heizen die sich auf. Und das
verbale Radikalisierung oder darüber hinausgehend?
Ja, und der Hass, der findet im Internet statt, heizt sich dort auf und dann kippt er auf die Straße. Und das haben wir links, rechts und auch religiös, muslimischen Antisemitismus. Also das gibt es sozusagen auf allen Seiten. Und da können Sie zum Beispiel jetzt den Anschlag in Neuseeland, der gehört auch in diese Radikalisierung, erfasst sozusagen, radikalisiert Leute, die vielleicht vorher nur am Stammtisch geredet hätten.
Und wir haben auch vorhin erfahren, derjenige, der dieses Blutbad angerichtet hat, der hat sich inzwischen auch auf Anders Breivik bezogen.
Genau, ich habe das befürchtet und es zeigt sich jetzt tatsächlich, die Menschen glauben an eine Weltverschwörung und sie glauben, dass sie sich gegen die verteidigen. Das heißt, diese Radikalen, diese Antisemiten glauben, wenn sie Gewalt gegen Juden, Muslime, Jesiden, Sinti und Roma, Demokraten ausüben, das wäre zu ihrer Verteidigung. Und das ist der Wahnsinn an der Sache.
Aber sagen Sie mal, diese Verschwörungstheorien, die funktionieren, obwohl sie ja zum Teil nur sowas von absurd und grotesk sind, also der Islamische Staat beispielsweise als eine Erfindung des Mossad?
Ja, also deswegen spreche ich nicht von Verschwörungstheorien, sondern Verschwörungsmythen, weil die Leute wollen das glauben. Die wollen quasi ein Feindbild haben und wenn sie an gute Mythen glauben, ja, dann sagen sie, die Welt wird regiert von Gott, von Vernunft, von Liebe. Aber wenn sie an negative Mythen glauben, dann landen sie bei Juden und Freimaurern und jede andere Gruppe kann dann auch angegriffen werden. Dann heißt es ja, die Juden holen die Zuwanderer zu uns und der George Soros zum Beispiel holt die Muslime daher und dann ist für so einen Rechtsradikalen plötzlich klar, er kann die angreifen. Anders Breivik hat Sozialdemokraten angegriffen, eine Jugendorganisation. Also dieser Hass kann jeden treffen und deswegen zusammenstehen, ganz wichtig.
Der Titel Ihres neuen Buches heißt, warum der Antisemitismus uns alle bedroht.
Ja.
Warum bedroht er uns alle?
Weil die Antisemiten eben glauben, es gibt die eine Weltverschwörung und da stecken alle mit drin. Juden, Freimaurer, Zuwanderer, Demokraten, Lügenpresse, Ärzte. Ja, das heißt sozusagen, es ist ein generelles Misstrauen. Die lehnen, dieser Hass beginnt bei einer Gruppe wie den Juden, aber da hört er nicht auf. Und die versuchen natürlich auch die verschiedenen Gruppen gegeneinander auszuspielen. Das heißt, wir müssen ganz klar sein, wer zum Beispiel es okay findet, dass eine Moschee oder eine Synagoge angegriffen wird, der muss sich nicht wundern, wenn er als nächstes dran ist. Dieser Hass quasi, gegen den kann man nur gemeinsam ankämpfen.
Der letzte dramatische, wichtige Fall von Antisemitismus, welchen würden Sie da nennen für Baden-Württemberg jetzt?
Also natürlich die Angriffe auf die Ulmer Synagoge, die sind zweimal angegriffen worden. Was mir persönlich am meisten nahegegangen ist, war das Gespräch mit einem jüdischen Schüler, der sich nicht mehr getraut hat oder nicht getraut hat, in den jüdischen Religionsunterricht zu gehen, weil er gesagt hat, meine Freunde wissen, dass ich Jude bin, kein Problem, aber wenn ich dahin gehe, weiß es die ganze Schule und davor habe ich Angst. Das fand ich belastend.
Kann man das sozusagen erweitern auf eine Aussage der Gestalt, dass Juden in Deutschland mehr Angst haben als noch vor ein paar Jahren?
Ja. Also das hat deutlich zugenommen. Und zwar sagen die allermeisten Jüdinnen und Juden eben auch, dass sie sagen, die allermeisten Leute sind okay, aber die anderen haben halt WhatsApp. Ja, das heißt, der Schüler weiß, wenn ihn da ein Depp fotografiert, dann ist er sozusagen getaggt, gebrandmarkt. Das heißt, auch dort ist die Wahrnehmung ist einfach der Hass im Netz. Und da muss sich dann jeder entscheiden, gehe ich damit offensiv um, stelle ich mich dem? Und ich meine, Kinder und Jugendliche wollen einfach Kinder und Jugendliche sein. Ja, und da gibt's natürlich dann auch welche, die sagen, nee, dann nehme ich mich lieber zurück.
Ist der Antisemitismus in Ostdeutschland stärker als in Westdeutschland?
Ja, also wir haben die höchste Zahl an Übergriffen pro 100.000. Es ist das Gleiche wie beim Rassismus auch. Dort, wo sie am wenigsten Kontakt miteinander haben, sind die Vorurteile und der Hass am größten. Wenn sie Menschen kennen, verschiedener Herkunft, verschiedener Religion, dann merken sie, gibt überall Sotte und Sotte. Aber wenn man die nur aus den Medien kennt, ja, oder nur tote Juden kennt. Das ist ein Problem. Wenn man überhaupt nie einen Bezug hat zum lebendigen Judentum, dann entstehen diese Vorurteile, dann haben die es leichter.
Also Antisemitismus kommt klarerweise aus der rechten, aus der rechtsradikalen, aus der rechtsextremen Ecke, aber auch
aus der linksextremen und aus der religiösen und da vor allem auch aus der muslimischen Ecke. Also in der islamischen Welt ist Antisemitismus, vor allem in der arabischen Welt, ein Riesenproblem. Ich habe das im Irak erlebt und bringt auch nichts daran vorbeizureden. Ich habe gestern mit einer muslimischen Gruppe darüber diskutiert und die Klugen wissen das, dass man da was tun muss. Der Antisemitismus zerstört auch die islamische Welt, so wie er Europa zerstört hat im 20. Jahrhundert.
Wie haben Sie diesen Antisemitismus aus muslimischer Ecke im Irak erlebt?
Naja, Leute haben zum Beispiel gesagt, der Erdogan wäre ein Jude, ja, und wäre von den Juden eingesetzt worden, um die Türkei zu zerstören. Es gibt gar keine Juden mehr im Irak. Aber jetzt werfen sich die unterschiedlichen Gruppen gegenseitig vor. Ihr seid doch Teil der zionistischen Weltverschwörung. Also Sunniten, Schiiten, religiöse, säkulare, linke, rechte, Kurden, Türken, Araber. Und das zerstört natürlich eine Gesellschaft, wenn es kein Vertrauen mehr gibt, wenn man gar nicht mehr zusammenarbeiten kann. Wenn jeder, der widerspricht, sofort ein Zionist ist, dann können ja auch keine freie Presse, keine freie Forschung, kein Rechtsstaat entstehen. Das ist das Gefährliche am Antisemitismus, dass man irgendwann niemanden mehr außerhalb der eigenen Gruppe traut.
Der Islam in der Krise, so haben Sie, glaube ich, auch Ihr Buch benannt, das im letzten Jahr rausgekommen ist, der Islam in der Krise.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute, wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1, Leute, heute Vormittag mit dem Religionswissenschaftler Michael Blume, der mit einer Muslima verheiratet ist, um das nochmal zu sagen. Das heißt, der sich auch sehr gut auskennt im Islam und mit dem Islam.
Ja, also ja. Ich kenne die schönen Seiten des Islam. Wie gesagt, die Schwiegerfamilie wohnt bei uns, die Schwiegereltern bei uns im Hause. Wir begehen die Feiertage.
Aber was ist die schöne Seite des Islam?
Ja, es ist natürlich für die allermeisten Musliminnen und Muslime, es ist eine spirituelle Angelegenheit, eine verpflichtet fühlen sich gegenüber Gott, vielleicht Gott auch zu lieben. Es gibt die mystische Seite, den Sufismus zum Beispiel auch, die Kunst, die Kalligrafie, die Feiertage, das Essen. Naja, aber es gibt natürlich eben auch die andere Seite.
Wo ist die Familie Ihrer Frau verortet?
Die kommen, also die Eltern kommen aus der Türkei, Tuzgöl, das ist beim Salzsee von nahe Ankara, kamen damals als Gastarbeiter haben hier ihre beiden Töchter bekommen. Das heißt, sie sind schon zweite Generation Deutsch-Türkinnen, würde man heute sagen.
Ja. Und diese andere Seite, die nicht so schöne Seite des Islam, wie würden Sie die beschreiben?
Ja, das haben mich viele natürlich auch gerade im Irak gefragt. Die haben gesagt, Herr Blume, wie kann das sein? Wir waren mal so eine Hochkultur. Die größte Bibliothek der Welt stand mal in Bagdad und so. Ja, Medikus, der nach Isfahan ist man gegangen, um das Wissen zu erwerben. Und was ist passiert? Und das hat mich eben dazu gebracht, Islam in der Krise zu schreiben, auch um diese Fragen zu beantworten, die auch Muslime selber haben. Wie kann eigentlich eine Hochkultur in so eine Katastrophe fallen, in der sie sich heute befindet?
Wie sehen die Antworten aus?
Im Wesentlichen war es das Verbot des Buchdrucks. 1485 verbietet die islamische Welt den Buchdruck arabischer Lettern an Sultan Bayezid II. Und Europa durch den Buchdruck, ja, wir haben Reformation, wir haben 30-jährigen Krieg, Hexenverfolgung, Antisemitismus, aber dann auch die Aufklärung. Und die islamische Welt bleibt stabil, aber entwickelt sich nicht. Und um 1800 können 50% der Menschen in Deutschland lesen und schreiben, 20% der Portugiesen und nur 2% der Osmanen. Und da ist es passiert.
Diese mangelnde und diese fehlende Aufklärung, ist das eines der Kardinalprobleme des Islam, dass es letztlich damit auch keine Gewaltenteilung gibt, kein funktionierendes politisches System?
Ja, man kann zum Beispiel sehen, Kemal Atatürk in der Türkei hat ja versucht, stellt extra das Alphabet um, führt die Schulpflicht ein. Meine Schwiegereltern waren die ersten in ihrem Dorf, die überhaupt auf eine Schule gehen durften. Also er hat noch versucht, diesen riesigen Abstand wieder zu überbrücken. Aber sehr viele Muslime leider greifen natürlich dann zu den Verschwörungsmythen und sagen, nein, das war alles so ein in Ordnung, das waren nur die Juden und die Westler, die sind an allem schuld, die Kolonialisten, die Imperialisten, und damit wird natürlich nichts besser. Also es gibt tolle Leute in der muslimischen Welt, die sich auch echt einsetzen, aber gerade die werden dann wieder beschuldigt, Teil der Verschwörung zu sein.
Wie sollen wir in Deutschland mit Muslimen umgehen, die sagen, der Koran und die Scharia sind wichtiger als das Grundgesetz?
Also grundsätzlich so lange wie möglich im Dialog, im Gespräch sein, aber auch klare Grenzen setzen und Strafverfolgung. Leute, Salafisten, Pierre Vogel und Co., die auch unseren Sozialstaat ausnutzen, zu einem Teil. Da muss man ganz klar sagen, wir waren in der Vergangenheit auch oft zu tolerant. Die Vernünftigen stärken und den anderen die Grenzen zeigen. Das gilt für Rechtsextremisten und das gilt auch für Islamisten.
Wirkt Strafverfolgung abschreckend?
Ja. Vor allem, weil man die Netze frühzeitig stören kann. Geldwäsche, Kriminalität, Clans. Wer es okay findet, wenn Frauen geschlagen werden beispielsweise, wer sagt, naja, das gehört dazu der Kultur, der etabliert damit eine Kultur der Gewalt.
Wenn wir über den Islam sprechen, Herr Blume, es gibt Vorbehalte in diesem Land gegenüber dieser Religion, gegenüber diesem Islam. Zum einen natürlich wegen der islamistischen Anschläge, zum anderen Frage auch deshalb, weil es nun in vielen islamischen Ländern auch dramatische Menschenrechtsdefizite gibt?
Ja, also ich meine, ich würde sagen, das gilt für alle Kulturen und Religionen. Keine Gesellschaft kann sich an den Frauen vorbei entwickeln. Wenn Frauen keine Bildung erwerben können, wenn sie sich ihre Ehemänner, ihre Arbeitsplätze nicht selbst aussuchen können, dann ist es immer schlecht. Und die Radikalen wissen das und greifen deswegen gezielt Mädchenschulen an. Ja, also die Taliban zum Beispiel oder Boko Haram in Nigeria. Die Malala, die Friedensnobelpreisträgerin, ein tapferes, junges, muslimisches Mädel, eine Jugendliche, die nur dafür eingetreten ist, dass Kinder auf die Schule gehen dürfen, wurde angegriffen und lebt jetzt in Großbritannien. Also der Islam kann sich nur entwickeln, wenn die Frauen nach vorne kommen.
Ja gut, aber ich meine, wenn man sich in verschiedenen islamischen Ländern die Rolle von Frauen anguckt, dann gibt es da ja nun wirklich Nachholbedarf. Ist das sozusagen diese Art von Verhalten, ist die durch die Religion legitimiert oder könnte das nicht auch ganz anders funktionieren?
Naja, sie wird durch die Religion legitimiert und das geschieht natürlich auch islamisch, es geschieht aber auch nicht nur islamisch. Also ich bin schon froh, dass wir inzwischen in einem Land leben, wo auch eine Frau Kanzlerin werden kann oder wo jetzt diskutiert wird, überhaupt noch Männer Kanzler werden können. Aber es ist ja nicht so, dass das in allen westlichen Demokratien immer schon so gewesen wäre, sondern da haben wir natürlich auch eine ganz lange Entwicklung und zum Beispiel in den USA hat er auch noch nie einen weiblichen Staatschef.
Der Hass auf den Westen, lähmt das letztendlich nicht auch die islamischen Länder?
Das ist eben genau das Problem. Die Menschen haben keine Erklärung dafür, was schiefgegangen ist, also greift man auf Verschwörungsmythen zurück. Und das haben wir in Europa ja auch erlebt. Das hilft aber nicht. Wenn ich zurückentwickelt bin, dann hilft es ja nicht, die anderen zu beschimpfen, sondern dann muss ich lernen. Und wenn jetzt zum Beispiel aus der Türkei gerade die Gebildeten vertrieben werden, die Lehrer, die Ingenieure, die Ärzte, dann wirft es das Land wieder zurück. Also das ist das Problem mit Antisemitismus. Er zerstört letztlich sogar die Antisemiten selbst.
Wenn Sie die Türkei ansprechen, haben Sie Angst und Sorge, dass das alles noch viel schlimmer kommt?
Ja, also es ist auch so, dass wir jetzt schon wieder Berichte bekommen, dass eine nächste islamische Gruppierung gerade unter Druck gerät. Also die Verfolgungen weiten sich weiter aus.
Also nach der Gülen-Bewegung.
Ja, also das ist sozusagen, das ist ja auch die Logik von Populismus, dass man eigentlich immer Feinde braucht. Also ein Populist muss ja immer jemanden haben, dem er Schuld zuschieben kann. Und deswegen ist das in der Türkei oder auch in Russland leider noch nicht vorbei.
Und bleibt mit dem Namen Erdogan verbunden?
Das Problem ist eben, dass wir da auch über Korruption reden und seine Familie. Das heißt, das ist auch zum Beispiel in Syrien, Assad haben wir auch die Situation, die Leute können dann irgendwann gar nicht mehr zurück, weil ihr ganzes Umfeld davon abhängig ist, dass sie an der Macht bleiben. Und deswegen ist das eine ganz schwierige Situation.
Ihre beiden Themen sind Religion und Toleranz. Haben Sie die Hoffnung, dass das mit der Toleranz nochmal was wird?
Ja, also ich glaube, das ist auch ganz arg wichtig. Ich meine, wir hatten noch nie so eine lange Friedensphase in Europa. Es geht uns Juden, Christen, Muslime, nicht religiöse. Ich hatte gestern eine Veranstaltung mit allen Vertretern der Religion zusammen. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Am Ende sind Demokratie und ist Dialog stärker als der Hass.
Das war Ihr Schlusswort.
Dankeschön.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren. Das war's in Leute heute Vormittag mit Michael Blume.
Eins gehört.